Informatiker versuchen schon seit längerem und noch mit bescheidenem Erfolg, dem Computer das zumindest verständige Zuhören beizubringen. Das zuständige Fach heißt Computerlinguistik.
Einmal hofft man, natürlich sprachlich mit Maschinen zu kommunizieren.
Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Bitte geben Sie den Tag und den Monat des gewünschten Fluges an. Verwenden Sie jeweils 2 Stellen.
Warum also nicht versuchen, natürliche Sprache als Interaktionsform zwischen Mensch und Computer einzuführen? Die Computerlinguistik, auch linguistische Informatik genannt, befasst sich mit der Frage, lassen sich Computer so programmieren, dass sie natürlich sprachliche Aufgabenstellungen verstehen?
Die automatische Sprachverarbeitung gilt als vielversprechende Technologie der Zukunft.
Wenn es gelingen sollte, dass der Mensch in seiner natürlichen Sprache mit dem Computer kommuniziert, dann werden datenverarbeitende Anlagen eine weitaus größere Verbreitung finden.
Computerlinguistik, Maschinen lernen Sprache. Unser Thema heute bei Sozusagen. Ich bin Hendrik Heinze und neben mir steht unser heutiger Gast. Die Ausschnitte aus dem Archiv gerade haben wir schon zusammengehört. Hallo Stefanie Ewert.
Hallo Hendrik Heinze.
Sie sind Professorin für Korpus- und Computerlinguistik in Erlangen. Die Ausschnitte, die wir da gerade gehört haben, die sind ungefähr 35 Jahre alt. Damals waren in Deutschland gerade die ersten Studiengänge für Computerlinguistik eingerichtet worden. Ja, viel passiert seitdem, besprechen wir gleich. Was allerdings nicht passiert ist, ein neuer Name. Ihre Wissenschaft heißt wirklich immer noch so 80er-Jahre-mäßig Computerlinguistik?
Da muss ich natürlich gleich Einspruch einlegen. Ich finde das gar nicht 80er-Jahre-mäßig, denn in den 80er, 90er Jahren gab es noch ein ziemliches Begriffswirrwarr. Die Computerlinguistik wurde zwar damals schon geführt als Begriff, aber es wurde auch als maschinelle Sprachverarbeitung, als linguistische Informatik oder sogar linguistische Datenverarbeitung in Analogie zu EDV bezeichnet. Und so zur Jahrtausendwende hatte man sich im Fach dann auf den Begriff Computerlinguistik geeinigt.
Und doch mutet es irgendwie seltsam an, wo doch Computer in jedem Winkel des Lebens zum Einsatz kommen, das einfach so heißt, oder?
Aber es ist ein schön transparenter Begriff. Ich sag immer, die Mathematik wurde auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr umbenannt. Computerlinguistik sagt ja genau das aus, worum es geht. Ein Zusammenspiel von Computern, also Informatik und Sprachwissenschaft.
Sie haben, Frau Ewert, nicht nur ein Fachgebiet mit, wie ich finde, eigenartigem Namen. Sie haben noch ein zweites Fachgebiet, Korpuslinguistik. Was ist das denn?
Ja, da stimme ich mit dem eigenartigen Namen zu, weil ich seit vielen Jahren die Erfahrung mache, dass die meisten Menschen mit dem Begriff Korpus erstmal nichts anfangen können. Oder wenn sie entsprechenden Lateinhintergrund haben, an den Körper denken. Also ich hatte auch Ärzte, die gefragt haben, ob es das mit Gebärdensprache zu tun habe, die Korpuslinguistik. Aber heutzutage meinen wir mit Korpus was ganz anderes, nämlich eine möglichst große Datenbank maschinenlesbarer Texte. Und ich sage maschinenlesbar, weil da geht es nicht nur darum, PDF-Dokumente zu sammeln oder so, sondern die müssen aufbereitet werden, linguistisch erschlossen und mit Informationen angereichert sein, damit sie vom Computer auch ausgewertet werden können.
Uns deutet sich schon an, was Sie so tun, den lieben langen Tag, davon gleich mehr natürlich. Bevor wir tiefer einsteigen, nochmal in Erinnerung an die Collage, die wir gerade gehört haben. Was genau war Computerlinguistik damals vor 35 Jahren? Was genau ist es heute?
Also man kann eigentlich sagen, seit den Anfängen der Computerlinguistik, die ich so in den 1960er Jahren ansetzen würde, hat das Fach eigentlich immer dasselbe Ziel gehabt, nämlich Informatik und Sprachwissenschaft zusammenzubringen und damit ein neues interdisziplinäres Fach zu erschaffen. Und je nachdem, welche Ausrichtung man hatte, dann entweder die Sachen anzuwenden in der Sprachtechnologie. Also wir haben ja schon Beispiele in den Zuspielern gehört. Es war immer die Vision des Dialogsystems, mit dem man natürlich sprachlich sich unterhalten kann. Aber viel verbreiteter waren schon lange maschinelle Übersetzung beispielsweise, die ganzen Grammatikkorrekturhilfen in Textverarbeitungsprogrammen, aber auch viele Anwendungen zum Beispiel mit der Marktforschung und Datenanalyse. Und auf der anderen Seite ging es darum, mithilfe der Computeralgorithmen Texte, große Korpora zu analysieren und die dann für sprachwissenschaftliche oder sonstige geisteswissenschaftliche Fragen nutzbar zu machen.
Leute wie Sie haben erreicht, dass Computer mich heute verstehen. Kann man das so sagen?
Ja, das waren dann doch zum Schluss die anderen und es war auch gar nicht so mein Ziel. Die Computerlinguistik hat sich, also man hatte ganz am Anfang schon das Ziel, automatische Übersetzungen zu machen. Es ist grandios gescheitert in den 60er Jahren, weil die Computer nicht leistungsfähig genug waren. Und dann hat sich zu einer Grundlagenwissenschaft entwickelt. Das ist vielleicht auch das, was mich daran angezogen hat an dem Fach, weil ich sehr gern Grundlagenforschung betreibe. Also man hat versucht herauszufinden, mit welchen Algorithmen kann man Sprache analysieren, hat das in verschiedene Teilbereiche aufgeteilt und dann für jeden dann versucht, Lösungen zu entwickeln mit den Verständnis der Sprachwissenschaften. Also es ist eine Grundlagenforschung, die dann auch ein sehr breites Anwendungsspektrum über die Dialogsysteme hinaus hat. Die Dialogsysteme, die haben sich jetzt erst erfolgreich entwickelt durch die KI-Methoden der letzten 10 Jahre. Also das eigentlich ein Verfahren, das Deep Learning heißt, ein Lernverfahren auf Basis neuronaler Netze. Und mit Hilfe riesiger Mengen von Trainingsdaten konnten so Sprachmuster gelernt werden, die dann einen natürlich-sprachlichen Dialog ermöglicht haben. Und das hat auch dazu geführt, dass die Computerlinguistik gerade völlig im Umbruch begriffen ist, weil vieles von dem, was wir immer erreichen wollten und erforschen wollten, wurde jetzt durch die KI erreicht. Und jetzt stellen sich ganz neue Herausforderungen, ganz neue Fragestellungen. Das ganze Fachgebiet setzt jetzt natürlich überwiegend KI-Methoden, Deep Learning ein, um da mithalten zu können.
Die Brücke zwischen Informatik und Sprachwissenschaft, sagen Sie. Bei vielen Menschen hat das Interdisziplinäre einen sehr guten Ruf. Da finden Welten zusammen. Die Gegenmeinung gibt es ja aber auch, dass da die Welten aufeinanderprallen. Wie ist das denn bei Ihnen? Hier die Informatikerin, da die Germanisten. Sie verzweifeln als Hochschullehrerin bestimmt manchmal an Ihrer Kundschaft, oder?
Ich komme ja schon von beiden Seiten. Ich habe auch eine Zeit lang Englisch studiert, weil mir Sprache schon immer Freude gemacht hat. Und ich finde es einfach ganz spannend, diese verschiedenen Welten zusammenzubringen und die Welt eben nicht nur aus einer Perspektive zu sehen, sondern auch die der anderen verstehen zu lernen. Ich muss aber zugeben, es ist sehr anstrengend. Das ist jetzt in meinem direkten Umfeld am Department Germanistik weniger der Fall, weil die Sprachwissenschaft mir schon wesentlich näher liegt und die arbeitet auch schon lange korpusorientiert. Gerade in Erlangen war das immer eine sehr stark korpusorientierte Forschung. Das heißt, da haben wir viele Bezugspunkte. Mit anderen Kollaborationen, wie zum Beispiel mit einem Kollegen aus der Japanologie, der eher aus der Kulturwissenschaft kommt, hat es dann doch einige Jahre gedauert, bis wir so richtig miteinander reden konnten und gelernt hatten, einander zu verstehen. Aber ich finde, die Arbeit, die Mühe lohnt sich.
Stefanie Ewerts, heute bei mir in München und noch aus anderem Grund in der Stadt. Sie sind neues Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, weil Sie die Entwicklung digitaler Methoden in den Geisteswissenschaften entscheidend mitgestaltet haben. Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Wertschätzung, die durch die Aufnahme ausgedrückt wird.
Damit wir uns vorstellen können, was genau Sie machen. Grundlagenwissenschaft, haben Sie gesagt, Entwicklung digitaler Methoden. Erzählen Sie doch einfach mal, wie sieht Ihr Arbeitstag aus, woran forschen Sie, was finden Sie raus?
Ich habe mir vor dem Interview nochmal überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen noch in der Zeit, die mir noch so in der Wissenschaft bleibt. Ich komme ja jetzt in das Alter, wo man sich sowas überlegen muss. Und ich habe so 3 ganz zentrale Forschungsinteressen. Das eine ist die Methodologie. Das hat mit meinen Wurzeln zu tun, dass ich mich sehr für Statistik und quantitative Verfahren interessiere und versuche, die Methoden zu verbessern, die da angewendet werden. Das aktuell wichtigste Forschungsinteresse ist etwas, was ich als digitale Hermeneutik bezeichne. Da geht es darum, die Algorithmen zusammenzubringen mit menschlichem Verständnis. Also die Korpuslinguistik geht es immer darum, quantitative Algorithmen anzuwenden, aber dann die Ergebnisse zu interpretieren und zu verstehen, was dahinter steckt. Und mein Ziel ist, das näher zusammenzubringen, dass die Algorithmen dann auch von den Menschen lernen können. Und dann natürlich, wie wir schon gesagt haben, es macht mir unheimlich Spaß, alle möglichen interdisziplinären Anwendungen der Techniken der Computerlinguistik auszuprobieren und mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten.
Ein Projekt etwa gibt es bei Ihnen am Lehrstuhl, ein System zur Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Was bedeutet das?
Also das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es auch den typischen wissenschaftlichen Arbeitsprozess zeigt. Es ist ja so, dass Gerichtsurteile grundsätzlich komplett veröffentlicht werden müssten, weil sie im Namen des Volkes fallen und für die Transparenz des Rechtssystems. Das Problem dabei ist, dass die Gerichtsurteile natürlich anonymisiert werden müssen, damit keine personenbezogenen Informationen da öffentlich ins Internet gestellt würden. Und das wird bisher immer noch manuell gemacht, ist sehr aufwendig, sodass bisher nur 2-3% aller Urteile überhaupt veröffentlicht werden. Das sind sehr viele Entscheidungen vom Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht und so, von den obersten Instanzen. Aber die Masse der Urteile, die wird nicht veröffentlicht.
Weil da Menschen mit dem schwarzen Edding sitzen müssen und Wohnadressen und Nachnamen
unkenntlich machen. Genau, zum Teil sogar die Richter selber oder Rechtspfleger in den Gerichten. Also ist ganz unterschiedlich geregelt, aber ist einfach furchtbar aufwendig. Und natürlich, Menschen machen auch noch Fehler. Also es ist auch nicht perfekt. Deswegen ist 2020 das Bayerische Staatsministerium der Justiz auf uns zugekommen, hat uns einen Forschungsauftrag gegeben, um zu untersuchen, ob es denn möglich wäre, mit automatischen Methoden eine vollautomatische Anonymisierung zu machen und damit eine massenhafte Veröffentlichung von Urteilen zu ermöglichen, was ja auch als Trainingsdaten zum Beispiel für KI-Systeme entscheidend wäre. Das Lustige daran ist, dass wir beide, sowohl das Ministerium als auch ich, extrem skeptisch waren und eigentlich vermutet haben, dass es auf dem aktuellen Stand der Technik nicht möglich ist. Und deshalb ging es in dem Forschungsprojekt eigentlich darum zu zeigen, wissenschaftlich genau nachzuweisen, wie viel noch fehlt, wie weit wir von der hinreichenden Qualität entfernt sind. Und wir haben da den Maßstab sehr hoch angesetzt. Also so bei direkten Identifikatoren wie Personennamen und Adressen müssen 99% mindestens erkannt werden. Das ist deutlich mehr als das, was Menschen meistens schaffen, wenn es nur ein Mensch was bearbeitet. Im Verlauf des Projekts hat sich dann aber gezeigt, dass wir bessere Ergebnisse eben gerade mit den neuen Deep Learning Verfahren, mit diesen Large Language Models, die auf sehr großen Textmengen trainiert wurden, haben wir deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als wir zu hoffen gewagt hatten. Und dann hat sich so die Richtung etwas umgekehrt und haben wir gesagt, ja, vielleicht ist es ja doch möglich. Wir haben dann auch inzwischen Finanzierung vom Bundesministerium bekommen und forschen weiterhin daran. Wir haben es auch tatsächlich geschafft, die 99% zu knacken, zumindest wenn man im hinreichend kleinen Rechtsgebiet bleibt. Also für zwei Rechtsgebiete und Amtsgerichtsebene können wir tatsächlich vollautomatisch anonymisieren.
Wo sind da die Schwierigkeiten? Ich habe ja nur Anwenderkenntnisse und wahrlich nicht Forscher- oder Programmiererkenntnisse, aber ich würde denken, das lässt sich doch rausfinden, wo da ein Name steht und dann wird er geschwärzt, oder?
Genau, also einfach ist natürlich die Prozessbeteiligten, die sind von im Rubrum genannt und die kann man dann alle finden. Ein bisschen schwieriger schon, wenn die mal falsch geschrieben werden. Es passieren ja auch Tippfehler in den Urteilen. Aber dann werden in der Urteilsbegründung natürlich auch irgendwelche Zeugen genannt und anderen mehr oder weniger beteiligte Personen. Und es gibt auch indirekte Identifikatoren, also irgendwelche Merkmale, anhand derer man einen Ort oder eine Person vielleicht identifizieren könnte. So ein Beispiel aus meinem Umfeld wäre, wenn es ein Urteil gibt im Rechtsstreit an der Universität, bei der es um ein wissenschaftliches Großgerät geht, also sowas wie ein Raster-Elektronenmikroskop, und dieses Raster-Elektronenmikroskop stehen bleibt und man dann noch rauskriegt, um welche Uni es sich handelt, dann kann man oft genau sagen, wer da betroffen ist, nämlich die Arbeitsgruppe, die dieses Raster-Elektronenmikroskop betreibt. Und deswegen ist es gar nicht einfach, überhaupt mal festzulegen, was muss denn geschwärzt oder irgendwie anders maskiert werden, damit das Urteil einerseits noch sinnvoll leserlich bleibt, aber andererseits die Personen, die betroffenen Personen bestmöglich geschützt sind. Deswegen hätte ich das auch nie allein als Computerlinguistik machen können, sondern es ist eine Kooperation mit der Rechtswissenschaft, die Fachexpertise eingebracht hat und dann tatsächlich rechtsdogmatisch abgeleitet hat, welche Information anonymisiert werden muss.
Interessant. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihre Forschungsinteressen auf Ihre letzten 12 Berufsjahre. Methoden waren dabei, was noch?
Es sind gerade diese interdisziplinären Kooperationen, brennende politische, gesellschaftliche Fragestellungen mit Hilfe von Corpora zu beantworten. Deswegen habe ich mich seit vielen Jahren sehr intensiv mit der Diskursanalyse beschäftigt. Also Diskurs wird hier im Sinne von Foucault verstanden als das Aushandeln von gesellschaftspolitischen Positionen, das überwiegend sprachlich passiert und heutzutage natürlich auch immer mehr in den sozialen Medien, wo dann eben Populismus, Desinformation, Verschwörungstheorien aufblühen. Und das macht ja gerade den politischen Diskurs auch so brisant und schwierig heutzutage. Und wir versuchen eben mit korpusbasierten Ansätzen und computerlinguistischen Methoden solche Diskurse zu erforschen. Die eine Ebene ist inhaltlich. Also wir haben ein Projekt gehabt zunächst mal, wo wir uns Verschwörungstheorien im Rahmen der Corona-Pandemie angeschaut haben. Und da gibt es inhaltlich jetzt bestimmte Verschwörungsnarrative, die da sehr häufig vorkamen. Also zum Beispiel die ganzen Sachen mit dem 5G-Mobilfunknetz, das anfällig für Krankheiten machen soll, der bekannte Sache mit den Chemtrails, wo behauptet wird, die Kondensstreifen von Flugzeugen seien in Wirklichkeit Chemikalien, die versprüht werden, um Menschen unfruchtbar zu machen oder die Pandemie zu verbreiten, dass man Bleichmittel schlucken kann, um damit Corona zu bekämpfen und solche...
Glauben ja sogar Politiker von Rang.
Ja, genau, das ist ja das Problem. Also wenn das nur ein paar Leute, die diesen Verschwörungstheorien verfallen sind, glauben würden, dann wäre es kein Problem für die Gesellschaft. Aber wenn die oft genug wiederholt werden und in diesen sozialen Medien dann auch sehr viel Resonanz finden, dann kann sich das natürlich verbreiten. Und man sieht, dass sowas dann auch in politische Dimensionen und in die Massenmedien einfließen kann.
Was genau ist dann Ihr Erkenntnisinteresse? Der Weg, den solche Narrative nehmen oder der sprachliche Aufbau, den solche Narrative traditionell haben oder also, was genau?
Es ist multidimensional. Einerseits wollen wir die Narrative dokumentieren und dann haben wir auch automatische Verfahren zur Erkennung der Narrative entwickelt. Damit kann man nämlich dann auch live verfolgen, könnte man live in sozialen Medien verfolgen und schweben da auch so Co-Piloten-Apps vor, die man zum Beispiel in seinem Webbrowser dann installieren kann.
Bullshit-Tracker.
Und die die ja genau die Social Media mitlesen und dann eben Warnzeichen einbinden können, Vorsicht, das ist ein bekanntes Verschwörungsnarrativ. Das Problem ist, da läuft natürlich immer der Entwicklung dieser Narrative hinterher, deswegen schauen wir uns auch die stilistische, rhetorische Seite an, denn die Verschwörungstheorien, die sind auch mit bestimmten rhetorischen Mustern oft verbunden. Da werden ja ganz so rhetorische Fragen gestellt, das heißt, man wird ja noch fragen dürfen und damit wird durch die Frage halt bestimmte Sachverhalte insinuiert, aber das nur als Frage formuliert ist, kann man ja nicht dagegen gerichtlich vorgehen, gegen die Behauptung oder das als Falschbehauptung dann bezeichnen. Es wird sehr stark emotionalisiert und etwas, was man gerade bei den Verschwörungstheoretikern oft findet, sind so wilde inhaltliche Sprünge. Man springt von einem Narrativ zum anderen, ohne irgendwo sich auf eine Diskussion einzulassen, sondern springt dann immer zwischen verschiedenen weiter. Und das ist genau das, was die Korpuslinguistik eigentlich auch sehr gut untersuchen kann. Und wir wollen also auch die zweite Dimension anschauen, diese typischen rhetorischen Muster, und dann überlegen, welche Gegenstrategien könnten helfen, solche Narrative und so einen Diskurs zu entkräften.
Stefanie Ewerts, Sie sind 54 Jahre alt. Auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, dass Sie die Ergebnisse aus Ihren ersten 20 Forscherjahren unter dem Namen Stefan Ewert veröffentlicht haben. Was ist dann passiert?
Dann habe ich irgendwann aufgehört, so zu tun, als wäre ich ein Mann. Also das ist natürlich nicht so plötzlich passiert. Das war ein Prozess von einigen Jahren, weil ich das Bewusstsein, Frau zu sein, sehr lange unterdrückt hatte und versucht hatte, als Mann zu leben und mir selbst eingeredet habe, ich sei einer und müsste halt einer sein. Und dann ist mir so kurz vor der Corona-Pandemie nach und nach klar geworden, dass das nicht stimmt. Und irgendwann war die Erkenntnis da und dann gab es auch keinen anderen Weg mehr, als die Transition zu machen und öffentlich als Frau zu leben. War bei mir dann noch der Sonderfall, dass die während der Corona-Pandemie und dieser ganzen Lockdowns passiert ist, so dass ich es relativ bequem zu Hause Leute nur über Zoom treffen musste, über Videokonferenzen und da schon relativ weit den Weg gehen konnte innerlich, bevor ich dann wieder nach außen gehen musste damit.
Der Gang nach außen im universitären Umfeld, wie hat sich der für Sie gestaltet? Wurde das so angenommen, wie es dann eben war?
Ja, das war einfacher, als ich befürchtet hatte. Ich habe es wahrscheinlich auch sehr leicht gehabt, weil ich eben in diesem akademischen Umfeld meistens unterwegs bin. Und ich denke auch, der Status als Professorin, der schützt einen ein bisschen vor Anfeindung, weil das sozusagen das Transsein auch etwas wettmacht. Also da habe ich sicher sehr leicht gehabt, hatte aber natürlich auch in vielen so mit unseren älteren Vermietern damals hatte ich irgendwie Bedenken, wie die das aufnehmen. Ich war dann noch pikanterweise kurz vor der Transition in einen Rotary Club eingetreten, der damals nur Männer aufgenommen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, da fliege ich im hohen Bogen raus. Aber da wurde ich dann auch sehr herzlich angenommen. Also ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Stefanie Ewert, Professorin für Korpus- und Computerlinguistik an der Universität Erlangen. Wenn wir von Ihnen hören in 1, 2 oder 5 Jahren, eine Pressemitteilung zum Beispiel, was wird das nächste sein, wo wir von Ihnen hören? Was planen Sie an Forschung?
Das kommt drauf an, ob ich die Gelder vom Bundesministerium kriege.
Kriegen Sie.
Danke für die guten Wünsche. Es würde mich sehr freuen, eigentlich nicht wegen der Gelder. Das viel wichtiger ist, was wir damit erforschen können, weil ich natürlich seit meiner Transition zu einer der ganz betroffenen Randgruppen oder Minderheiten gehöre, die von Rechtspopulismus und international immer mehr verfolgt werden. Also mein Reisepensum hat sich schon stark eingeschränkt. Ich kann zum Beispiel nicht mehr in die USA reisen, weil ich durch das Dekret von Trump-Regime verhaftet werden könnte an der Grenze, da ich ja für Trump ein falsches Geschlecht in meinem Reisepass stehen habe. Und diese Transfeindlichkeit, die in den letzten Jahren so schnell zunimmt, die wird sehr stark auch über soziale Medien, aber auch eben in politischen Kontexten durch populistische Narrative getragen. Und da ist nämlich in Verbindung zu meiner Forschung dann auch wieder da. Ein Narrativ, das es jetzt tatsächlich sogar in ein Gesetz geschafft hat, ist die Behauptung, dass Transfrauen ja nur verkappte Männer wären, die sich in eine Frauensauna einschleichen wollen. Dieses Narrativ war immer absurd, denn um die Transition zu machen und um die Anerkennung als Frau zu bekommen, braucht man psychiatrische Gutachten, muss vorher mindestens ein Jahr öffentlich als Frau gelebt haben und so weiter. Und ich glaube, kein Mann, der sich bei einer Frauensauna einschleichen würde, würde sich das je antun, öffentlich als Frau zu leben ein Jahr, nur damit es nachher im Pass stehen hat und das Recht hat, da reinzugehen. Also ein völlig absurdes Narrativ, das nur zur Verunglimpfung und zur Verunsicherung der Bevölkerung diente. Und das ist tatsächlich dann in das Selbstbestimmungsgesetz eingeflossen. In den Erwägungsgründen wird dann spezifisch diese Gefahr genannt. Und dann gibt es eben auch dann den Vorbehalt, dass eben nicht jede Person, die im Ausweis drinstehen hat, dass sie eine Frau ist, eine Frauensauna darf, weil die Sauna ihr Hausrecht ausüben darf. Und damit hat dieses Narrativ sich tatsächlich geschafft, in einem Gesetz zu verankern. Und das ist genau das, wo ich hoffe, dass Sie wieder von mir hören. Wir wollen nämlich viel weitere Forschungsprojekte machen und ganz stark die Desinformation und Populismus angehen, indem wir eben, wie schon gesagt, automatische Methoden entwickeln, die Narrative erkennen, die rhetorische Strategien erkennen. Und wenn alles gut läuft, hoffen wir sogar mithilfe von KI-Methoden dann auch Gegenrede generieren zu können. Also die passende Antwort, mit der man das Narrativ am besten entkräften und unterbrechen kann.
Stefanie Ewert, danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.